Sprecht Insight mit dem Professor Roger Rudolph. Es ist das Thema der letzten zwei Wochen. Der US-Zollhammer gegen die Schweiz. Also die bekannten 39%. Diese hohe Zahl könnte doch einige Unternehmen in grössere finanzielle Schwierigkeiten bringen. Und falls es so weit kommen sollte, was könnte die Unternehmen eigentlich aus arbeitsrechtlicher Sicht alles unternehmen? Mitarbeiter entlassen, Kurzarbeit anordnen oder droht gar eine Massenentlassung? Und was bedeutet das eigentlich alles genau? Genau darüber reden wir jetzt. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Arbeitsrecht Insight. Herr Rudolph, vielleicht gerade mal als Erstes. Was hat eigentlich ein Unternehmen für verschiedene Möglichkeiten, wenn es finanziell jetzt ganz eng werden sollte?
Das ist natürlich nicht die primäre Frage an den Arbeitsrechtler, oder? Weil das ist vor allem eine ökonomische Frage. Was gibt es für Möglichkeiten? Und was jetzt für mich auf der Hand liegt, ist klar, Kosten sparen, oder? Das ist immer ein Thema. Und wenn man das so ein bisschen aus den arbeitsrechtlichen Brillen anschaut, dann heisst das beispielsweise Lohnreduktion oder im schlimmsten Fall sogar Stellenabbau.
Also in den meisten Verträgen gibt es ja dann auch Kündigungsfristen von zum Beispiel 3 Monaten. Also da könnte man dann halt einfach die Mitarbeiter entlassen.
Das kann man an sich machen, also wenn das wirtschaftlich notwendig ist. Natürlich muss man die Frist einhalten, das ist klar. Aber eigentlich ist das zulässig.
Jetzt gibt es ja auch die sogenannte fristlose Kündigung. Ist auch die möglich, wenn es jetzt dem Unternehmen schlecht geht, dass man ganz schnell jemanden so los wird?
Nein, das geht nicht. Es braucht für eine fristlose Entlassung einen wichtigen Grund. In aller Regel ist das dann irgendein Verschulden vom Mitarbeiter. Aber einfach betriebliche Probleme, dass es halt nicht mehr so gut läuft, das ist keine Rechtfertigung für eine fristlose Entlassung. Und wenn eine Arbeitgeberin wegen dem würde fristlos kündigen, dann wäre so eine Entlassung ungerechtfertigt.
Und es geht auch nicht, wenn es jetzt so überraschend auftritt, wie jetzt eben zum Beispiel die US-Zölle?
Ja, da bin ich schon der Meinung. Das ist ein unternehmerisches Risiko letztlich, auch wenn es halt unerwartete Vorgänge sind. Also das kann für mich keine Rechtfertigung sein für fristlose Entlassung.
Jetzt im blödsten Fall muss ja als Unternehmen ganz viele Mitarbeiter aufs Mal entlassen. Sogenannte Massenentlassung, was bedeutet das genau?
Ja, da sieht das Obligationenrecht besondere Regeln vor. Also es ist ein spezielles Verfahren, wo wir dann noch darauf zurückkommen, wo die Arbeitgeberinnen einhalten müssen. Es geht insbesondere um Konsultation der Mitarbeiter und Information der Behörden.
Gut, das schauen wir später nochmal genauer an. Herr Rudolph, was bedeutet das eigentlich, wenn ein Unternehmen Kurzarbeit angemeldet hat?
Ja, das ist ein Instrument aus dem Arbeitslosenversicherungsgesetz. Und es geht im Wesentlichen darum, dass aus wirtschaftlichen Gründen halt nicht mehr voll der Betrieb kann gewährleistet werden, weniger Arbeit anfällt und dass dann die Arbeit reduziert werden muss. Und das für den Einkommensverlust aber mindestens für eine gewisse Dauer dann die Arbeitslosenversicherung aufkommt.
Und was bringt dann die Kurzarbeit im Unternehmen selber?
Das grosse Ziel ist natürlich damit, und das geht nicht nur ums Unternehmen, sondern auch die Mitarbeiter, dass man Kündigungen vermeiden kann. Also man will vermeiden, dass wegen einem vorübergehenden Problem, wo vielleicht, ich sage jetzt etwas, 2-3 Monate anhaltet, irgendeinem Arbeits- oder irgendeinem Markteinbruch, was auch immer, dass die Unternehmen gerade automatisch zur Kündigung schreiten, sondern dass man die Zeit kann überbrücken kann, eben mit Hilfe von diesen Versicherungsleistungen.
Also wenn man nicht sicher ist, wie es weitergeht, sozusagen.
Genau, das ist die Idee, dass die Ungewissheit, wo da herrscht, dass das nicht dazu führt, dass die Unternehmen gerade prophylaktisch schon mal einfach alle entlöhnt, sondern dass man da eine Chance hat, zu überbrücken.
Jetzt, der Name sagt schon, Kurzarbeit, also kurz arbeiten. Was heisst das eigentlich genau jetzt auch für den Arbeitnehmer?
Für den Arbeitnehmer bedeutet es im Wesentlichen 2 Sachen. Er muss weniger arbeiten, oder? Darum heisst es Kurzarbeit, also seine Arbeitsleistung wird reduziert. Das ist, kann man so sehen vielleicht, noch halbwegs die gute Botschaft. Aber, und das ist dann eben die andere Seite der Medaille, man kriegt zwar Lohn über für die Zeit, aber nur reduziert. Also man kommt das zurück, die Versicherung zahlt nicht den vollen Lohnausfall.
Darauf kommen wir später noch ein bisschen neuer zu reden. Jetzt stellt sich die Frage, kann dann eigentlich jedes Unternehmen einfach so Kurzarbeit anmelden oder braucht es da dann auch gewisse Voraussetzungen?
Ja, es braucht verschiedene Voraussetzungen. Also wenn ein Unternehmen einfach für sich Management-Fehler begeht, dann ist das nicht etwas, was man über die Versicherung abdecken kann, sondern es geht eigentlich in der Regel darum, dass es wirtschaftliche Gründe sind, die unvermeidbar sind und eben vorübergehend sind oder hoffentlich nur vorübergehend sind. Da setzt das Gesetz verschiedene Voraussetzungen auf, damit man kann beantragen kann.
Es muss eigentlich immer irgendein Ausnahmefall vorliegen, oder in dem Sinn?
Ja, oder mindestens nicht irgendwie eine übliche betriebliche Schwankung, die es halt gibt. Das gibt jedem Unternehmen gibt es mal gewisse Schwankungen, sondern es braucht irgendwie das besondere Element, das sie ansprechen.
Ist das eigentlich das Gleiche, wo man immer bei Corona darüber geredet hat, oder? Kurzarbeit.
Genau, das ist einer von den, wenn Sie so wollen, Heilsbringer gewesen während Corona. Ich finde auch, das ist, hat man zu Recht so gemacht. Man hat das dann ausgeweitet. Also man hat für relativ viel Corona-Konstellationen können Kurzarbeitsentschädigung beantragen. Und ich glaube schon, das ist ein Grund gewesen, mit ein Grund gewesen, warum die Schweiz relativ gut, auch ökonomisch betrachtet, durch die Krise gekommen ist.
Können Sie vielleicht noch ein Beispiel machen, was jetzt zum Beispiel nicht unter Kurzarbeit anrechenbar wäre?
Also wenn ich einfach weniger Arbeit habe, weil ich irgendwie meinen Betrieb umorganisiere, effizienter mache beispielsweise, oder einfach das normale Betriebsrisiko, dass halt in gewissen Monaten vielleicht weniger Aufträge eingehen, dann ist das einfach so, wenn das so Schwankungen sind. Solche Tatbestände, die berechtigen nicht zur Kurzarbeitsentschädigung.
Also auch zum Beispiel saisonale Schwankungen, wenn jetzt irgendwie ein Gärtner nicht so viel zu tun hat im Winter.
Genau, das ist ein klassisches Beispiel. Man muss sagen, für das ist die Kurzarbeitsentschädigung nicht da.
Ja, das ergibt Sinn. Jetzt im Zusammenhang mit den US-Zöllen, wie ist denn das geregelt? Ist das ein Grund für Kurzarbeit?
Ja, da gibt es, wie soll ich sagen, zum Glück eine Klärung, sozusagen prophylaktisch schon, hat nämlich die Behörde da eine Weisung erteilt und nach der wird im Grundsatz, also im Allgemeinen, so ein zollbedingter Arbeitsausfall als berechtigt für Kurzarbeitsentschädigung angeschaut.
Also weil es eben außerhalb vom normalen Betriebsrisiko
ist? Das ist letztlich die Konsequenz. Ich denke, wie soll ich sagen, das ist auch von einer Optik volkswirtschaftlich sehr sinnvoll, oder? Weil da kann es wirklich Unternehmen unverschuldet schwer treffen. Und wie gesagt, während Corona haben wir gesehen, Kurzarbeitsentschädigung, das hat sich bewährt, um so Krisen zu überbrücken.
Jetzt kann wahrscheinlich ein Unternehmen nicht irgendwie jahrelang Kurzarbeit beantragen. Gibt es da so eine Endfrist, also so eine Deadline?
Ja, und das ist auch konsequent, weil es geht bei der Kurzarbeit eben nicht darum, einfach für immer eine Art Versicherungsleistungen zur Verfügung zu stellen, sondern es geht eben darum, etwas Vorübergehendes zu überbrücken. Und darum schreibt das Gesetz vor, dass an sich eine Grenze gilt von 12 Monaten maximal. Mhm. Die kann allerdings vom Bundesrat erweitert werden auf 18 Monate und das ist schon passiert. Mhm. Und im Parlament ist jetzt sogar in der Pipeline, dass das sogar auf 24 Monate soll erweitert werden. Das kommt, glaube ich, im Herbst ins Parlament. Also im Moment aktuell 18 Monate.
Und das ist aufgrund von der US-Zölle?
Ja, man hat das aber auch schon in anderen speziellen Situationen, hat man auch schon die Erweiterung früher zum Teil eingeführt.
Jetzt, wir haben es vorhin kurz angesprochen, ist schon noch ein wichtiger Punkt. Was bedeutet eigentlich das Anordnen von Kurzarbeit für den Arbeitnehmer?
Also, wie soll ich sagen, der grosse Nutzen oder mindestens auch die Hoffnung, die verbunden ist mit Kurzarbeit, ist, dass eben die Arbeitgeberin nicht kündet. Also für die Arbeitnehmerin ist der grosse Vorteil, dass sie ihre Stelle behalten. Mindestens mal in dieser vorübergehenden Phase, wo man hofft, dass es nachher wieder besser wird. Also insofern muss man sagen, ist es auch aus Sicht der Mitarbeitenden ein sinnvolles Instrument, weil der Stellenerhalt ist sicher für die meisten Mitarbeitenden das Wichtigste.
Aber wie viel Lohn kommt man da noch über?
Das ist ein bisschen die bittere Pille, wenn man so will. Es ist eben nicht der volle Lohn. Nämlich für die Zeit, die man dann eben nicht schafft, wenn man zum Beispiel einen Tag pro Woche dann halt weniger schafft, der Lohnausfall, der wird nur zu 80% von der Versicherung getragen. Also da gibt es ein gewisses Minus, wo die Mitarbeitenden ein Stück weit müssen dich aufnehmen.
Wie berechnet sich das?
Also eine Reduktion gibt es nur bezogen auf die Arbeitszeit, die ausfällt. Also wenn ich normalerweise einen 100%-Job habe und 5 Tage arbeite pro Woche und jetzt wird wegen Kurzarbeit das Ganze um 1 Tag reduziert, dann kriege ich für die 4 Tage den Volllohn über und für den 5. Tag dort gibt es dann nur 80%. Also ich verliere auf einen Tag verliere ich dann nur 20%. Das heisst, das ist natürlich für Leute, die nicht viel verdienen, auch ein Einbuss, der wehtun kann. Aber insgesamt ist es doch im Vergleich dazu, dass ich die Stelle behalten kann, halt wahrscheinlich doch deutlich das kleinere Opfer.
Jetzt, was ist, wenn ich als Arbeitnehmerin trotzdem nicht einverstanden bin und eigentlich keine Kurzarbeit möchte? Kann ich das Veto einlegen, oder?
Ja, das ist überraschend vielleicht, aber das ist genau so. Also nach dem Gesetz müssen die Mitarbeitenden einverstanden sein, weil es ist ja eine Art ein Eingriff im Vertrag. Im Arbeitsvertrag habe ich ein Vollpensum abgemacht und jetzt wird es mir zugemutet, dass es nicht mehr voll ist. Das heisst, Verträge kann man immer nur ändern mit Einverständnis. Das heisst, jeder Mitarbeitende kann für sich eine Art das abwenden, indem er einfach sagt, ich bin nicht einverstanden. Mhm. Aber der Preis, den man natürlich zahlt dafür, ist erstens, dass dann, vor allem wenn das mehrere machen, dass dann der Effekt nicht erzielt wird, dass eben die Rettung nicht gelingt mit der Entschädigung und dass am Schluss das gesamte Unternehmen Konkurs geht. Mhm. Und das Zweite ist vielleicht nicht so rechtlich überlegt, aber es ist natürlich ein Stück weit unsolidarisch gegenüber den anderen Mitarbeitenden, die es halt mittragen tun.
Jetzt ist es so, dass nicht alle Arbeitnehmer überhaupt berechtigt sind, um Kurzarbeit zu erhalten. Welche Fälle oder welche Art von Arbeitnehmer darf das gar nicht überkommen?
Ja, das Gesetz sieht ein paar Ausnahmen vor. Beispielsweise, wenn das Arbeitsverhältnis gekündigt ist, ab dann gibt es keine Kurzarbeitsentschädigung mehr. Das heisst, dann muss die Arbeitgeberin für die Restdauer von der Kündigungsfrist natürlich den vollen Lohn zahlen. Und das hat eine gewisse Berechtigung, weil man macht ja Kurzarbeit, um den Stellenerhalt zu sichern. Mhm. Aber wenn das Arbeitsverhältnis gekündigt ist, dann hat es offenbar nicht funktioniert. Und dann ist es so, dass keine Leistung ausgerichtet wird. Dann muss die Arbeitszeit kontrollierbar sein. Wenn das nicht der Fall ist, kann man ja schlecht abschätzen, gibt es überhaupt weniger Arbeit. Dann gibt es noch Sondertatbestände, sogenannte arbeitgeberähnliche Stellung. Also wenn zum Beispiel ein Ehegatte im Betrieb mitschafft, sind so einzelne Tatbestände, die ausgeschlossen sind. Aber die gute Nachricht ist, für das Gros der Mitarbeitenden greift die Versicherung.
Was ist eigentlich, wenn der Arbeitnehmer während der Kurzarbeitszeit, sozusagen während den 18 Monaten, krank wird? Und was passiert mit seinen Ferien?
Da gelten eigentlich die normalen Regeln. Also wenn ich krank bin, dann habe ich Anspruch auf Lohnfortzahlung. Und Ferien können selbstverständlich auch während Kurzarbeit bezogen werden. Ist vielleicht sogar auch im Interesse der Arbeitgeberin, weil wenn man sowieso zu wenig Arbeit hat, dann ist es eigentlich noch gerade gut, wenn Ferien abgebaut werden. Dann und nicht dann, wenn wieder Hochsaison ist.
Kommen wir zum zweiten grossen Themenkomplex im Zusammenhang mit den US-Zöllen. Und zwar geht es um Massenentlassung. Herr Rudolf, wir haben ja schon eine ganze Folge aufgezeichnet zum Thema Massenentlassung im September 2023. Und viele von diesen Grundsätzen sind ja heute auch immer noch aktuell. Trotzdem ist es sinnvoll, wenn wir heute nochmal die wichtigsten Punkte miteinander anschauen, eben gerade im Zusammenhang oder vor dem Hintergrund vor diesen US-Zöllen. Massenentlassung, vielleicht können Sie noch mal kurz in zwei Sätzen sagen, was ist das eigentlich genau, der Begriff?
Also im Sinn vom Gesetz ist eine Massenentlassung, wie es der Dame schon sagt, eine Entlassung von mehreren Mitarbeitern. Wir kommen dann noch darauf zurück, wie viele das genau sein müssen. Also es braucht eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitenden, die innerhalb von 30 Tagen entlassen werden. Also es ist auch zeitlich eingeschränkt. Und die Details werden wir dann noch anschauen. Aber vereinfacht gesagt, also Entlassung in grosser Zahl.
Und wo ist das im Gesetz geregelt?
Das ist im Obligationenrecht geregelt. Da findet man einige Artikel, spezielle Artikel zum Thema Massenentlassung, die ja doch von Bedeutung sind, weil jetzt nicht nur im Zusammenhang mit den drohenden Zöllen, sondern es kommt halt je nach Konjunkturlage immer wieder vor, dass halt im grösseren Stil leider Mitarbeitende müssen entlassen werden. Das sind wichtige Bestimmungen.
Jetzt, wie können Sie schon sagen, eben Massenentlassung, was sind so die Voraussetzungen dafür?
Also die wichtigste ist, es braucht ein gewisses Quorum, kompliziertes Wort. Also es braucht eine gewisse Anzahl Mitarbeiter im Verhältnis zu den beschäftigten Leuten. Und das Gesetz ist da durch drei Phasen oder drei Varianten unterscheiden. Wenn man von Betrieben redet, wo mehr als 20 und weniger als 100 Arbeitnehmer beschäftigt, also hinter die kleineren, dann müssen mindestens 10 Arbeitnehmer betroffen sein innerhalb von 30 Tagen. Das ist immer die 30-Tages-Optik. Wenn ein Betrieb 100 bis maximal 299 Arbeitnehmer beschäftigt, dann müssen es 10% sein. Und wenn der Betrieb mehr oder 300 oder mehr beschäftigt, dann müssen es 30 Mitarbeiter sein, immer in 30 Tagen. Also man muss immer schauen, in Abhängigkeit von der Anzahl Mitarbeiter, die normal beschäftigt werden, wie viele werden entlassen. Und je nachdem hat man dann eine Massenentlassung oder man hat eben keine.
Es ist eigentlich noch verrückt, also bei so kleineren Unternehmen können schon ab 10 Mitarbeitenden kann das schon eine Masse sein. Sozusagen.
Das ist so. Also wenn ein Unternehmen mehr als 20 beschäftigt oder weniger als 100, dann wird es ab 10 kritisch. Umgekehrt kann man sagen, wenn man nie mehr als 9 Leute innerhalb von 30 Tagen beschäftigt, dann kann es keine Massenentlassung sein. Also es braucht mindestens dann die 10 bei den kleineren Unternehmen innerhalb von 30 Tagen.
Sie haben jetzt mehrmals genannt, innerhalb von 30 Tagen. Was ist, wenn man das halt ein bisschen umgehen kann und dann halt einfach gerade in den Monaten nachher entlässt?
Da reden wir von einer sogenannten Staffelung. Das kann ja, eine Verlockung sein für Unternehmen, weil sie sagen, wir wollen nicht als Massenentlasser dastehen, wir wollen nicht die mühsamen Vorschriften beachten. Und das kann dann eben die Verlockung sein, dass man dann sagt, wir entlönen einfach alle 30 Tage, Maximum 9 zum Beispiel, und dann komme ich nie auf die mindestens 10, die es braucht. Die Rechtsfolge ist ein bisschen umstritten, nicht so recht geklärt, auch juristisch, also von der Rechtsprechung noch nicht. Es gibt einige, die sagen, ja, es ist zwar ein bisschen speziell, aber das Ziel ist ja eigentlich erreicht. Innerhalb von 30 Tagen werden nie mehr als die Mindestgrenze entlassen. Andere Stimmen sagen, das ist eine Gesetzesumgehung und es sei darum trotzdem eine Massenentlassung. Ja, das ist halt Juristerei, das ist noch im Moment so ein bisschen ein offener Punkt.
Und was ist Ihre Meinung?
Ich finde, wenn es halbwegs sachliche Gründe noch gibt, parallel dazu, dann, dass man das macht, also wenn es nicht nur um die Umgehung geht, dann finde ich, dann muss das zulässig sein. Wenn man aber im Unternehmen kann anweisen kann, es geht wirklich nur um das, also gar keine andere Überlegung dahinter ist, dann ist der Gedanke von der Gesetzesumgehung schon ziemlich nahe.
Sie haben es vorher angesprochen, es ist, glaube ich, ein relativ spezielles oder auch komplexes Verfahren von der Massenentlassung. Können Sie da kurz die Grundzüge erläutern?
Ja, ich glaube, wir müssen es leider auf Grundzüge beschränken, weil es ist relativ kompliziert, das stimmt. Es hat im Wesentlichen zwei Aspekte. Unternehmen, die eine Massenentlassung planen, die müssen einerseits die Mitarbeitenden informieren und konsultieren. Also man muss die nötigen Informationen liefern. Warum hat man das Gefühl, dass das muss sein? Und die Mitarbeitenden können dann selber Vorschläge bringen. Das ist eben ein Konsultationsteil. Das ist das eine. Und das andere ist, man muss die Behörden informieren, dass man einfach denen das anzeigt, dass da so eine Entlassung geplant wird. Und wichtig ist, auch für Unternehmen wichtig, weil da wird häufig gesündigt, die Pflichten zur Konsultation vor allem, die entsteht mit der Absicht. Also dann muss ich schon anfangen zu konsultieren und nicht erst, wenn Fakten geschaffen sind, weil es ist gerade die Idee, dass Mitarbeitende sich noch einbringen können. Und wenn es schon Tatsache ist und gar nicht mehr zu diskutieren gibt, dann umgeht man eigentlich den Konsultationsprozess.
Gut, jetzt im Detail gehen wir nicht weiter, oder? Weil es wäre ja noch komplizierter. Vielleicht können Sie mir kurz die drei wichtigsten Punkte für Arbeitgeber nennen. Was müssen Sie am meisten beachten bei einer Massenentlassung?
Also man muss vielleicht unterscheiden zwischen den rechtlichen wichtigsten Punkten und was ich finde, was auch zu einem guten Umgang mit Mitarbeitenden gehört. Also rechtlich ist es einfach wichtig, dass man die Information und Konsultation rechtzeitig macht, dass man wirklich auch die Arbeitsämter informiert, wie man das muss machen. Das ist so der rechtliche Prozess, dass das sauber aufgeleistet wird. Und dann eben vielleicht nicht nur eine rechtliche Optik ist, dass man wirklich ergebnisoffen ist, dass man Vorschläge von den Mitarbeitenden wirklich zur Kenntnis nimmt. Vielleicht kommen die ja wirklich auf eine gute Idee und haben noch irgendeinen Vorschlag, wie man könnte mindestens die Zahl vermindern. Manchmal hat man das Gefühl, es ist mehr eine Alibi-Veranstaltung der Unternehmen und das sollte man vermeiden. Eben, am Schluss ist es, muss man sagen, die Arbeitgeberin, die entscheidet, ob sie Massenentlassung macht oder nicht. Aber ich finde, wichtig ist, dass sie einfach ergebnisoffen und wirklich transparent informiert.
Wie sieht es auf der anderen Seite aus, jetzt als Arbeitnehmer? Was sind so die drei wichtigsten Punkte?
Die haben natürlich eine schwierigere Position, weil, eben, ich habe es gerade gesagt, am Ende des Tages ist es die Arbeitgeberin, die entscheidet. Sie entscheidet auch, ob sie allfällige Vorschläge von den Mitarbeitenden übernimmt oder nicht. Aber immerhin, man hat, steht im Gesetz ausdrücklich, man hat das Konsultationsrecht, auf das sollte man beharren. Und offene und transparente Arbeitgebende, die sehen das auch als Chance. Das ist das eine. Und dann sich natürlich Gedanken machen, was könnten die Vorschläge sein. Es kann ja sein, dass man zum Beispiel im Kollektiv bereit wäre, eine gewisse Lohnreduktion zu akzeptieren, wenn dafür eine Stellengarantie ausgesprochen wird, zum Beispiel. Das ist das eine. Und auf der anderen Ebene dann, wenn dann das wirklich sich nicht verhindern und Leute entlassen werden, dann kann man so eine Kündigung wegen Missbräuchlichkeit anfechten, wenn die Vorschriften verletzt worden sind im Zusammenhang mit der Konsultation.
Vielleicht noch etwas Letztes. Sie haben eben Konsultation angesprochen und dass die Arbeitgeberin am Schluss sowieso entscheidet. Ist denn das nicht ein bisschen eine Alibi-Übung?
Die Gefahr ist sicher da. Gleichzeitig muss man sagen, so ist das Gesetz. Man hätte das anders können regeln. Man hätte können regeln, dass man wirklich ein Mitbestimmungsrecht ist von den Mitarbeitenden. Das war letztlich der politische Wille gewesen, dass das nicht so ist. Dass es also so bleibt, dass am Schluss das Unternehmen selber entscheidet. Das kann man gut finden oder nicht. Aber immerhin, oder? Also, ich glaube, nicht nur rechtlich muss man es anschauen, sondern auch die Öffentlichkeit oder hat eine gewisse Bedeutung. Also wenn man Unternehmen kann vorwerfen, ihr habt euch völlig futiert um die Vorschriften und einfach gemacht, was ihr wollt, dann hat das auch in der Öffentlichkeit einen negativen Touch. So gesehen, ich würde nicht sagen, dass es ein Papiertiger ist, aber Sie haben schon recht, ein sehr griffiges Instrument ist es nicht.
Herr Rudolf, beim Thema Kurzarbeit und Massenentlassung, was sind die drei wichtigsten Take-Home-Messages, die Sie uns mitgeben können?
Also in Bezug auf Kurzarbeit finde ich wirklich, das Instrument hat sich bewährt. Das ist eine gute Lösung in einer Übergangsphase, wo man die Hoffnung hat, mindestens, dass es unternehmerisch wieder gut kommt. Und so können unnötige Kündigungen mit einer guten Chance vermieden werden. Bei der Massenentlassung dunkt es mich, obwohl wir das ja besprochen haben, dass es nur ein beschränktes Mitwirkungsrecht ist, es ist eins. Und manchmal funktioniert es auch, manchmal gelingt es tatsächlich, dass durch Unterstützung, vielleicht auch noch von Gewerkschaften, dass gewisse Massnahmen können umgesetzt werden, die dann die Konsequenzen von der Massenentlassung mildern, dass vielleicht nicht so viel mehr entlassen werden. Also es ist ein sinnvolles Instrument, wenn man es nicht darf, Übergewicht. Und die Möglichkeit sollte man auch wahrnehmen. Sowohl die Unternehmen sollten die Gelegenheit geben, korrekt und offen informieren, konsultieren und Mitarbeitenden auch mit ihrer Vertretung das wahrnehmen. Und das Dritte ist letztlich, wie soll ich sagen, die Erkenntnis ist vielleicht ein bisschen ernüchternd für einen Jurist. Man hat rechtliche Regeln, die da gewisse Grundzüge aufzeigen, aber es ist halt vor allem am Schluss eine unternehmerische Frage. Also läuft das Geschäft oder läuft es nicht? Und wenn es nicht läuft, dann ist früher oder später einfach tatsächlich die Gefahr von Stellenverlust da. Und das könnte die besten Regeln halt nur begrenzt verhindern.
Das nächste Mal reden wir auch wieder über ein arbeitsrechtliches Thema, über ein spannendes, nämlich über das Streikrecht. Oder anders gesagt, den Arbeitskampf. Herr Rudolf, was können Sie mir darüber sagen?
Ja, das ist vielleicht etwas, wo man in der Schweiz das Gefühl hat, das gibt es ja gar nicht oder sehr selten. Das stimmt, wir haben relativ eine niedrige Quote von Arbeitskämpfen oder von Streiks. Das ist sicher auch gut so, ist sicher auch ein Zeichen davon, dass irgendwie die Sozialpartnerschaft funktioniert. Aber wenn man die Medien so ein bisschen verfolgt, sieht man immer wieder mal, es kommt eben doch ab und zu vor. Und dann stellt sich halt rechtlich schon die Frage, darf man überhaupt? Was sind die Voraussetzungen für einen Streik? Da gibt es relativ strenge Voraussetzungen. Was ist, wenn da ein illegaler Streik stattfindet? Vielleicht mit Hausbesetzungen oder mit Zutritt von Gewerkschaftern, die die Arbeitgeberin nicht will. Also es ist eine ganze Zielte von heiklen, spannenden und aber auch umstrittenen Fragen.
Arbeitsrecht Insight mit dem Professor Roger Rudolf.